Hallo, es ist schon wieder Sonntag und wir sind ganz aufgeregt beim Wort Gottes dabei. Bei der Vorbereitung war es schon wichtig und die Wichtigkeit zeigt sich immer dann, wenn du merkst, dass der PC anfängt zu spinnen und lauter falsche Sachen speichert und du das alles nochmal renovieren musst, sage ich mal, da merken wir immer, wie wichtig dieses Wort ist, was wir heute bringen. Aber am Ende schaffen wir es doch, weil Gott nämlich auf unserer Seite ist und er will, dass dieses Wort gebracht wird. Das ist es. Und deshalb hört ihr heute ein ganz wichtiges Wort, ja, was er uns aufgetragen hat, dass wir euch das verkünden sollen. Es geht um Engel. Ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Herr, wir danken dir. Wir danken dir dafür, dass wir hier sitzen können und dein Wort verkünden können, dass wir trotz Pandemie und allen Schwierigkeiten das Wort unter die Menschen bringen können, die vielleicht dich noch gar nicht kennen, die vielleicht dich annehmen dadurch, dich aber schon kennen und weiter aufgebaut werden, die gestärkt werden, die ermutigt werden, Herr. Danke, dass du uns fähig machst, dass du uns, ja, offene Ohren und Augen gibst, dass wir das entdecken, was gesagt werden muss und dass wir bereit sind, es jetzt zu sprechen, Herr. Wir preisen und wir loben dich dafür. Danke, Herr.
Amen.
Amen. Conny und ich, Pastor Peter, sitzen hier zusammen und wir hören jetzt etwas über Engel. Ja, wenn heute jemand behauptet, dass er einen Engel gesehen hat, denken alle meistens, der ist verrückt oder er würde lügen. Und das ist nicht nur in der Welt so, das ist auch bei Christen schon so. Diese Haltung habe ich auch dort schon erfahren und sie belächeln die Leute, die das sagen und sie glauben eben es überhaupt nicht. Aber in der Bibel ist es doch ganz anders. Schon im ersten Buch der Bibel bis zum letzten Buch der Offenbarung finden wir immer wieder Engel. Und der gesamte Dienst von Jesus während der Zeit der ersten Kirchen tauchen immer wieder Engel auf, die ihren Dienst tun. Und in der gesamten Bibel werden 300 Stellen erwähnt, oder in 300 Stellen werden Engel erwähnt, und davon sind die meisten Stellen im Neuen Testament. Gehen wir doch mal davon aus, ohne Engel hätten wir nicht einmal die Bibel, denn in der Apostelgeschichte 7,53 steht, dass das Gesetz durch die Anordnung von Engeln empfangen wurde. Aha. So ist es. Und der Dienst von Engeln hat auch uns den Retter, nämlich Jesus, beschert. Und an seiner Geburt waren Engel beteiligt. Und wenn wir an Maria denken, der Engel hat ihr mitgeteilt, du wirst den Sohn Gottes gebären. Und da hat sie gesagt, wie soll das gehen? Und ich habe doch gar keinen Mann und so weiter. Das kennt ihr alles. Aber da ist ein Engel, der ihr das verkündet hat. Und als Jesus dann geboren wurde, was haben da die Engel gemacht? Die sind gesungen und sind zu den Hirten gegangen, zu den einfachen Leuten, haben gesagt, wir verkünden euch große Freude, euch ist heute der Herr geboren. Der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen. Überlegt mal, das haben die Engel den Hirten gleich verkündet. Diesen einfachen Menschen, die sind nicht in den Palast gegangen, zu den Großkopferten, nein, zu den einfachen Menschen auf dem Feld. Und Engel beschützten Jesus, als er ein kleiner Junge war, vor dem König Herodes. Der wollte ja alle Erstgeborenen töten, weil er Angst hatte, da kommt ein neuer König und der nimmt mir den Thron weg. Und wenn wir an Jesus in der Wüste denken, wo er versucht wurde, da wurde er von Engeln versorgt. Sie dienten ihm. Und ohne die Hilfe der Engel hätte Jesus es nicht ans Kreuz geschafft. Und selbst in seinen letzten Stunden lesen wir im Garten Gethsemane, heißt es, es kam ein Engel und stärkte ihn. Also er wurde auferbaut, das Ziel zu erreichen. Und der Dienst der Engel, der ist wirklich wichtig. Und wir haben heute eben daraufhin, einfach, damit wir nicht mit eigenen Worten sprechen, sondern mit den Worten aus der Bibel, diese Stellen einfach mal zusammengestellt, Es gäbe viele, viele mehr, 300 Stück haben wir gesagt, und wir haben eine Auswahl getroffen, die schon groß ist. Also ihr hört heute eine Menge Bibelverse, aber ich sage ja, ihr könnt sie auch nachlesen, ihr könnt euch ja ein kleines Notizzettelchen daneben legen und die Bibelstellen aufschreiben und dann einfach mal auch im Umfeld nachlesen. Das entsprechend dem hebräischen Wort Engel bedeutet es heute bei uns Bote oder Gesandter. Und in den älteren Schriften gibt es auch die Bezeichnung Engel des Herrn oder Engel Gottes, ist auch da die Rede. Und es sind meist oder häufig sind es Boten, die einen ganz besonderen Auftrag haben und sie treten hinter diesem Auftrag völlig zurück. Der Auftrag ist das Wichtigste nach außen. Nicht, dass sie sich damit sonnen, sondern sie sind die Boten, die das weitertragen. Manchmal, und da kommen wir jetzt zu den ersten Bibelversen im Alten Testament, identifiziert sich dieser Engel so sehr mit Gott, dass der Eindruck entstehen könnte, Gott selbst zeige sich in sichtbarer Gestalt. Und man muss dann immer wieder sehen, dass es der Engel des Herrn ist. Und da lesen wir die erste Bibelstelle im 1. Mose 16, das sind mehrere Verse 7 bis 13.
Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her, wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können.
Ja, Hagar war also die Magd, die Abraham sich ausgesucht hatte, oder seine Frau hatte es, sage ich mal, vorgeschlagen, damit sie ein Kind gebären sollte, weil es bei ihnen ja gar nicht mehr möglich war, meinen sie. Aber damit haben sie also Gott ja auch schon,
nicht vertraut.
Nee, da war kein Gottvertrauen da. Aber Gott hat trotzdem an seinem Wort festgehalten. Und das finde ich so toll. Wenn man auch vorher mal fehltritt und aber wieder Gott um Verzeihung bittet, dann hält er an seinem Plan fest für einen. Er sagt nicht: Gut, du bist jetzt nicht mehr gut genug, ich suche dir jemand anders. Aber wir wollen nicht vom Thema abweichen, wir sind ja bei Engeln. Und ganz wichtig ist in der nächsten Bibelstelle, im 1. Mose 22, in den Versen 11 und 12, was dann der Engel des Herrn sagt und macht.
Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen.
Merkt ihr was? Der Engel ist nicht zu spät gekommen. Abraham hatte das Messer schon erhoben, er wollte seinen Sohn opfern. Und in dem Moment, genau in dem Moment, kommt der Engel des Herrn und sagt: Stopp, tu's nicht. Wenn er 2 Minuten zu spät gekommen wäre. Und das ist bei Gott. Der Engel kommt nie zu spät. Das müssen wir uns auch sagen. Die Engel sind immer pünktlich. Amen. Mhm. Wir haben noch eine Größe des Alten Testaments, der auch eine Engelserscheinung hatte. Und das lesen wir im 1. Mose 31, die Verse 11 bis 13.
Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum: Jakob. Und ich antwortete: Hier bin ich. Er aber sprach: Hebe deine Augen auf und sieh, alle Böcke, die auf die Herde springen, sind spränklig, gefleckt und bunt. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott, der dir zu Bethel erschienen ist, wo du den Stein gesalbt hast. Und du hast mir da selbst ein Gelübde getan. Nun mach dich auf und zieh aus diesem Lande und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft.
Erst erscheint der Engel des Herrn und dann: Ich bin es Gott. Da spricht der Engel, der eigentlich die Worte Gottes bringen soll. Und in den nächsten Versen haben wir das noch viel wichtiger, diese Verbindung von dem Engel des Herrn mit Gott, wo etwas passiert, weil der Engel des Herrn etwas vorbereitet. Aber hört mal die Verse in 2. Mose 3, Vers 2.
Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde.
Das ist erstmal der 2. Da ist der folgende Dornbusch. Und in den Versen 3 und 4 lesen wir weiter. Und da passiert genau das Gleiche, was Jakob oben gesagt hat.
Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Mhm. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich.
Zweimal haben wir die Männer, die ganz klar sagen, hier bin ich. Die haben einen Auftrag bekommen, die haben ein Leben mit Gott vor sich. Die sollen etwas ändern. Sie waren vorher nicht die Glorreichsten, beide nicht, Mose und Jakob auch nicht. Und sie haben trotzdem von Gott einen Auftrag bekommen und der Engel des Herrn hat Mose für den brennenden Dornbusch interessiert und Mose hat gedacht, das ist ja komisch, warum verbrennt er nicht? Der brennt, ich sehe die Flammen, aber er verbrennt nicht. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen, aber wieder durch den Engel des Herrn. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist so gigantisch und beide sagen, hier bin ich. Sagen wir das manchmal auch, hier bin ich, wenn Gott sagt. Oder hören wir, ich habe keine Zeit, ich kann das nicht, ich will das nicht, Rebellion. Also ich habe mir angewöhnt zu sagen, ja Herr, hier bin ich. Ich kann mich da mit diesen großen Männern, will ich mich gar nicht in eine Reihe stellen, aber das ist das Einfachste zu sagen, hier bin ich und schick mich. Mach, was du willst, dass ich tun soll. Und dann weiß ich, es gelingt. Amen.
Amen.
Amen. Meine Frau hat Amen gesagt. Die Engel sind meistens unsichtbar. Sie sind einfach da. Und wenn ich an mein Leben denke, dann haben schon Leute zu mir gesagt, du kommst mit Sicherheit manchmal nicht mit einem Schutzengel aus, da waren schon eine ganze Menge Schutzengel um dich herum. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Gott sagt, pass mal auf, der Peter hat das und das vor, das wird heute gefährlich für ihn, ich schicke mal ein paar Schutzengel zu ihm und die lehnen dann abends ganz entspannt an der Wand und sagen, boah, das haben wir wieder mal gut hingekriegt. Gell? Und so kann ich mich an viele Dinge in meinem Leben erinnern. Ich denke auch an Zeiten in Spanien zurück, wo wirklich Gefahr auch da war. Und ich bin unbekümmert durch diese Gefahr eigentlich durchgegangen. Ich habe die Gefahr manchmal gar nicht gesehen. Und ich bin durchgekommen, weil Gott mich behütet hat, weil er die Engel geschickt hat. Und warum hat Gott das gemacht? Weil er gesagt hat, ich will den nach Rosenheim kriegen, da muss er hin und da ist seine Aufgabe. Ja, ich sehe das so.
Ja.
Okay, also wir haben gesagt, sie sind unsichtbar, aber sie sind auch sichtbar. Und da erinnere ich mich, also Engel sind meist größer als Menschen und sie haben Flügel und stehen als Geistwesen, geistliche Wesen. Es sind ja keine Menschen, die einen Körper haben. Und Ina hat in einem Gottesdienst, in einem unserer Gottesdienste in der Traberhofstraße einmal während des Gottesdienstes zu mir gesagt, Peter, ich sehe einen riesengroßen Engel neben dir stehen. Das hat mich schwer beeindruckt. Danke, Ina. Und wir haben auch Engel, die in Menschengestalt auftreten. Wenn du manchmal denkst, wie kann das sein, wie kommt gerade jetzt dieser Mensch daher und dann drehst du dich um und ist er nicht mehr da. Und so eine menschliche Engelserscheinung hatten wir vor Jahren am Heiligabend. Da können wir mal gelegentlich, wenn wir wieder zusammensitzen, drüber sprechen. Eine ganz fantastische Sache, die da passiert ist.
Aber es gibt ja noch eine Geschichte, die eigentlich auch ja, sehr bekannt ist.
Ja.
Und
aus der Bibel jetzt.
Ja, aus der Bibel.
Ja.
Aus der Bibel, aus dem Alten Testament.
Ja.
Die steht in 2. Könige, glaube ich. Ja, 2. Könige 6. Und da geht es um den Diener von Elisa. Elisa war mit dem Diener, mit dem Gehasi in Dothan. Und der König von Aram, wo das Wort Aramäer herkommt, der führte gerade Krieg gegen Israel. Und da heißt es dann, als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben, denn unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Dann betete er: Bitte, Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen, und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Was ist da passiert? Mhm. Der Diener, ja gut, ich meine, Elisa war der Prophet, er sieht natürlich viel mehr und er weiß viel mehr, mhm, und er vertraut viel mehr.
Ja, ja.
Und der Diener war halt einfach geschockt, was er da gesehen hat, was da rund um den Berg, rund um die Stadt los war durch den König von Aram. Und er konnte diese Herrscher nicht sehen.
Mhm.
Und deswegen hat Elisa gebetet: Herr, öffne ihm die Augen. Und dann konnte der Diener, der Gehasi, das sehen, dass ihm mit dem geistigen Auge und die geistliche Streitmacht, die um diese Stadt war,
ja,
die sie beschützen würde. Und das ist die Sache, das sind die Engel, die, ja, die nicht von allen Menschen gesehen werden kann.
Mhm.
Und das sind die Heerscharen,
ja,
das sind himmlische Heerscharen.
Mhm.
Und wer bitte?
Ja.
Wer ist bitte der Herr der Herrscher?
Ja, Jesus. Der Herr Zebaoth heißt er auch. Zebaoth,
ja,
ist übersetzt Herrscher der himmlischen Herrscher. Und ich denke nochmal an uns. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann sollen wir nicht zu den Engeln beten, wir sollen zu Jesus beten, dass er uns Engel schickt. Das ist der richtige Weg. Und wenn wir die Engel dann nicht sehen, wissen wir aber trotzdem, dass Gott sein Wort hält, und denkt an Abraham, sie waren zur rechten Zeit da. Und wenn ihr jetzt mal daran denkt, wie der König von Aram mit seiner sichtbaren Macht auftrat und die unsichtbare Macht größer sind, dann müssen wir uns diese unzähligen Engel vorstellen, die überhaupt zur Verfügung stehen. Und da ist mir eine Bibelstelle aufgefallen, als Jesus in gefangen genommen wurde, da schlägt Petrus ja den einen Soldaten ein Ohr ab, weil er sagt, das lasse ich nicht zu, dass mein Herr verhaftet wird. Und Jesus tadelt ihn dafür. Und er sagt, weil er ja weiß, dass er ans Kreuz gehen muss, Petrus will das verhindern, aber er kennt ja den Plan Gottes zwar, aber er will ihn nicht wahrhaben. Und da spricht Jesus, dass er, wenn er doch wolle, dann würde sein Vater, nämlich Gott, ihn 12 Legionen Engel schicken.
Und eine Legion sind 6.000.
6.000? Überleg mal, Jesus spricht hier von 72.000 Engeln. Die römischen Legionen waren, wie konnte ich noch richtig sagen, 6.000, 12 Legionen, 72.000 Engel. Das sagt Jesus nur mal so nebenbei. Dadurch ist die Vielzahl der Engel eigentlich deutlich ausgedrückt. Die Engel sind auch im himmlischen Bereich tätig. Sie sind in der Umgebung von Gott, treten sie auf und sie ehren Gott als König und sie bilden seinen Hofstaat. Und sie preisen Gottes Herrlichkeit und sie wollen auch seinen Willen ausführen. In diesem Bereich sind es die Cherubime und die Seraphine. Die Cherubime sind Engel mit 4 Flügeln und die Seraphine haben 6 Flügel, also ganz besondere. Und wenn wir auf die Bundeslade schauen, die Bundeslade wurde in der Wüste von dem Volk Israel, als sie auszogen aus Ägypten, nach den Anordnungen von Gott gebaut. Und Gott hat gesagt, das ist mein Zuhause, ich wohne da drin. Nebenbei in der Bundeslade, die heute immer wieder gesucht wird von allen, die einfach nicht mehr vorhanden sind. Jede Ausgrabung zielt darauf, die Bundeslade zu finden. Aber Gott hat sie längst sichergestellt, dass Menschen die nicht finden, weil das ja sein Haus ist. Und in der Bundeslade fällt mir gerade so eben nebenbei ein, was ist da drin? 3 Sachen. Die Gesetzestafel, den Aaronstab, der ausschlug, der Blätter kriegte, und Manna, was das Volk Israel in der Wüste zu essen bekommen hatte. Diese 3 Sachen sind in der Bundeslade. Gott hat nur so lange in der Bundeslade gelebt, bis Salomo ihm einen Tempel gebaut hat.
Mhm.
Und der stand in Jerusalem bis 70 nach Christus. Dann wurde er abgebrochen und in der Bibel steht, dass er Stein auf Stein wieder aufgebaut werden wird. Das glauben wir. Amen.
Mhm.
Wenn wir jetzt in einen riesigen Bereich der Engel schauen, den wir in dem Buch der Offenbarung finden, da muss ich heute ein eigenes Thema draus machen, denn das würde euch total verwirren, wenn wir jetzt das mit einbringen. Wenn wir zum Beispiel nur in Offenbarung 14 lesen, dass der Engel den Auftrag gibt, dass mit einem Winzermesser und mit, auf der anderen Seite mit einer Sichel die Ernte eingeholt wird, dann ist das für uns auf Erden etwas, wo die Ernte reif ist, wo die Menschen reif sind, zu Jesus zu finden. Und diese große Erweckungswelle, die steht uns bevor. Das steht in der Bibel. Wir wissen es. Und Propheten sprechen auch davon, dass sie eben sagen, sie wird kommen. Sie wird auch für Europa kommen. Sie wird von der Schweiz ausgehen. Und ich habe viele Propheten auch schon leibhaftig getroffen, die das eben auch verkündet haben. Es heißt immer nicht wann, aber es wird passieren. Und so lassen wir mal die Offenbarungsgeschichte stehen. Die Engel sind auch zu Völkern geschickt worden. Und eine ganz große Geschichte, die spielt sich im Buch Daniel ab. Und wir wollen nur kurz einmal die Verse aus Daniel 10 anreißen, wo ihr wirklich hört, welche Mächte eben im geistlichen Bereich kämpfen. Und Conny liest uns die Verse 12 bis 14 vor.
Und der Engel sprach zu mir, also zu Daniel, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört, und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe, und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage, denn das Gesicht geht auf ferne Zeit.
Ja.
Das Gesicht, also die Vision.
Die Vision, ja. Hier sehen wir, dass in höheren Regionen Kämpfe stattfinden. Der Engelfürst von Persien will verhindern, dass der Engel Gottes, der Erzengel sogar, ist es, ja, wenn wir das mal sehen,
ja,
zu Daniel kommt. Und wir müssen manchmal auch uns fragen, warum dauert das so lange? Und da ist ein geistlicher Kampf, der auch verhindern soll, dass der Engel zu uns durchdringt. Die müssen auch im geistlichen Bereich kämpfen. Wir kommen später noch dazu. Und dann kriegt Daniel den Auftrag, das wird dann versiegelt und das wird zu späterer Zeit wieder geöffnet werden. Die Siegel wird zu späterer Zeit geöffnet werden. Das ist die Endzeit, auf die wir uns heute zubewegen. Wir lassen das mal so stehen. Aber wichtig ist dieser Kampf, den die Engelsfürsten
im geistigen
Bereich und der Engelsfürst von Persien ist natürlich der von Satan Geschichte. Ist auch logisch, nicht? Das müssen wir richtig sehen. Und wir haben bisher immer von großen Sachen geredet, aber jetzt kommen wir auch mal auf die kleinen Sachen, auf die einzelnen Menschen. Und eine Ermutigung, die ich finde, lesen wir doch einfach mal Matthäus 18, Vers 10.
Vers 10. Hütet euch davor, auf einen von diesen gering geachteten herabzusehen. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem Vater im Himmel.
Da fällt mir immer unser Dienst Rosenheimer Leibspeise ein. Das sind die Geringsten, die zu uns kommen. Und wir sollen sie gut behandeln. Und das tun wir auch. Conny, machen wir.
Ja.
Okay? Denn die Engel von diesen Menschen, die haben auch Engel. Und die können dann zum Herrn gehen und sagen, also hör mal, da ist was gelaufen, das finde ich aber überhaupt nicht richtig. Und wenn ich dann später mal vor dem Herrn stehe, dann wird er sagen, hör mal, das hast du aber wirklich nicht gut gemacht. Und ja, wir werden später für jedes nicht nutzige Wort zur Rechenschaft gezogen. Mhm. wie viel mehr dafür für Taten, die eben nicht richtig sind. Deshalb bemühen wir uns bei der Rosenheimer Leibspeise auch mit unserem wunderbaren Mitarbeiterstab, dass wir eben auch diese gering geachteten Menschen gut behandeln. Können wir das so stehen lassen?
Ja.
Ich auch, ja. Eine ganz lustige Geschichte, finde ich, ist in Apostelgeschichte 12, die wir aber nicht lesen werden. Ihr kennt sie alle. Petrus ist im Gefängnis und er ist angekettet mit Händen und Füßen und dann ist er eingeschlafen. Und diese Gefängnisse damals, die müssen nicht unbedingt Zuckerlecken gewesen sein. Und dann kommt ein Engel zu ihm und spricht ihn an und er schläft weiter. Und der Engel muss ihm erst einen Rippenstoß geben. Und Petrus ist immer noch wohl ein bisschen schläfrig und bemerkt gar nicht, was da geht. Und die Fesseln fallen ab und die Tore tun sich auf. Und er geht in das Haus von der Gemeinde. Und die Gemeinde hatte vorher für ihn gebetet, dass man einen Engel schickt, der Petrus aus der Haft befreit. Und dann die Magd, die Rode, die geht an die Tür und sieht Petrus da stehen und sagt, das ist ein Geist, das kann ja gar nicht Petrus sein. Interessant finde ich daran, sie haben vorher gebetet, dass er freikommt, dann ist er frei und dann erkennen sie ihn nicht mal. Das ist auch etwas, wo wir wirklich auch sehen müssen, wenn wir beten, dass es auch in Erfüllung geht und dass es tatsächlich passiert. Aber das ist lustig und dann wird er natürlich nachher reingelassen und alles große Freude. Das waren die Engel, die zu einzelnen Menschen geschickt werden. Aber Engel werden auch in die christlichen Gemeinden geschickt. Und da sind wir wieder bei der Offenbarung. Da sind in Kapitel 2 und 3 die Sendschreiben, 7 sind es nicht, 7 Sendschreiben an die Gemeinden. An die Gemeinden damals in Kleinasien, außerhalb des jüdischen Bereiches. Und diese Sendschreiben, die finden immer erst ein Lob vor und dann sagt Jesus aber auch, und was mir bei dir nicht so gefällt, das muss ich aber auch sagen. Und du hast eine Chance, das zu ändern. Und die Sendschreiben sind an die Engel der 7 Gemeinden gedacht. Und da muss man sich fragen, was sind denn die Engel der 7 Gemeinden? Und wenn man da in die Kommentare schaut, da gibt es also vogelwilde Betrachtungen, die jetzt dazu Aussagen kommen, die dann auch nachher hinterfragt werden müssen. Ich habe eine Fundstelle dazu, die steht in Maleachi 2, Vers 7. Und zwar heißt es da, denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung sucht, denn er ist ein Bote des Herrn Zebaut. Mhm. Das heißt, der Priester, der Pastor, ist ein Bote des Herrn Zebaut. Also ich gehöre auch zu dem himmlischen Herrscher, wenn du so willst, hier auf Erden. Ich werde von ihm beauftragt und an den schreibt Jesus jetzt einen Brief. Und so könnte er auch einen Brief an die Gemeinde in Rosenheim schreiben und ich finde diese Briefe, die auch an die 7 Gemeinden geschrieben werden, können wir heute für uns hernehmen und sehen, wo finden wir unsere Gemeinde und uns selbst darin wieder. Und selbst der Talmud sagt, schließlich kennt der Talmud die Boten der Gemeinde und der jüdischen Gemeinde stehen sie vor und sie vertreten die Gemeinde vor Gott und sie leiten den Gottesdienst. Und daran hat sich heute nichts geändert. Und wenn ich schon vorher gesagt habe, dass wir als Leiter der Gemeinde im besonderen Maße später überprüft werden, dann ist das alles nicht unbedingt so, dass wir uns sonnen mit unserem Amt. Es ist eine schwere Aufgabe auch, die wir erfüllen und wir erfüllen sie gerne. Und wir holen uns die Hilfe beim Herrn und auch bei seinen Engeln. Und der Herr kann immer wieder eingreifen und uns korrigieren. Dafür geben wir ihm immer Gelegenheit. Und wenn ich jetzt dieses Sendschreiben, was er an die Epheser schreibt, das beschäftigt mich immer wieder. Es wird zuerst gelobt. Ich weiß ja, dass du das alles machst und das machst du gut und du hast Ausdauer bewiesen und hast nicht in deiner Mitte geduldet, dass was schief ist und Böses tust du nicht und Lügner hast du entlarvt und hast Ausdauer bewiesen, um meines Namens willen, ohne dich entmutigen zu lassen. Das ist das Gute. Und dann kommt plötzlich, Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Das ist etwas, was ich ganz persönlich, ich spreche jetzt mal ganz persönlich über mich, immer wieder hinterfragen muss. Wie schafft das Alltagsgeschehen es, dass ich wirklich diese erste Liebe zuschütte? Indem der Alltag uns immer wieder fordert, bis spät in die Nacht hinein, manchmal noch Verwaltungsarbeiten, und da dann immer noch zu erkennen, dass die erste Liebe, die damals wirklich, als wir Jesus angenommen haben, war es da anders? Oder wo stehen wir heute? Und da muss ich manchmal wirklich dem Herrn sagen, tut mir leid, ich habe mal wieder heute wenig in der Bibel gelesen und ich habe einfach nicht mehr die erste Liebe gehabt. Und dann sagt er aber auch, dann kehr um und fang von vorne wieder an. Und da möchte ich euch auch ermutigen, bei euch mal nachzudenken, wo ist eure erste Liebe geblieben? Gibt es durch Ereignisse, die in eurem Leben aufgekommen sind, eben Momente, wo ihr sagt, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und das geht doch alles sowieso nicht. Und da nicht aufzuhalten, sondern da zum Herrn zu schreien und zu flehen und ihm zu sagen, schick doch mal ein paar Engel, dass das bei uns sich wieder ändert. Und dass die erste Liebe plötzlich wieder dadurch aufflammt, sage ich mal, dass wir eben sehen, dass der Gott, dass der Herr Jesus, dass der Heilige Geist wirklich eingegriffen hat. Ich finde das so wunderbar. Und da haben wir bei den Rosenheimer Leibspeise so wunderbare Sachen, auch in der Christengemeinde jetzt durch unseren Italien und zur Italienreise mit den Kindern. Einfach immer wieder die Dinge, wo wir sagen, das kann nur durch Gottes Hilfe gekommen sein. Und dann wieder auf die Knie zu fallen und ihm zu danken und sagen, Herr, wunderbar, wie du das wieder gemacht hast. Sicher ist unser Leben mit Gott anders. Wir sind erwachsen geworden. Ich kann das von uns beiden mit Fug und Recht sagen. Wir schauen in die Bibel. Wir wissen auch, wenn wir etwas hören, was falsch und richtig ist und können auch das unterscheiden. Und wir wachsen aber weiter. Es ist noch nach oben viel Luft.
Ja, Amen.
Wir sind nicht perfekt, aber wir wollen diese erste Liebe behalten und die Boten der Gemeinde, an diese Sendschreiben gehen, die sind so wichtig und die wollen wir einfach beherzigen, dass wir auch dranbleiben. Ja, das musste einfach mal gesagt werden. Engel können sich auch gegen Gott stellen. Und die Mächte des Bösen und wollen die Menschen unterjochen. Und da kommen wir jetzt zu einem Thema, wo der andere Teil der Engel auch aktiv wird. Und das müssen wir verhindern, dass die uns angreifen können. Hören wir mal, was bei Paulus passiert. 2. Korinther 12, Vers 7 liest die Conny uns vor.
Ja. Ich fange mit dem Engel an, der Text ist länger. Da sagt Paulus, einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich es deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satans Engel möge von mir ablassen. Der Satans Engel, ja.
Ja. Das ist etwas, wo wir auch Paulus, der eben groß, und das Interessante, was Gott dann nachher sagt, das ist so fantastisch, lass die an meiner Gnade genügen. Er sagt nicht, ja gut, ich nehme den weg, das kann ich auch machen. Nein, Paulus sieht, dass er da ist und er fleht Gott an und Gott sagt zu Paulus, du hast doch meine Gnade, lass dir daran genügen. Das müssen wir uns manchmal auch sagen, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Gottes Gnade ist ja da. Aber er gibt sie uns, wie er will und wann er will. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Engelfürsten des Bösen gehen, nämlich der Satan, da haben wir gleich noch viele Bezeichnungen, die wir hören, der hat auch seine Engel und der hat seine Kohorten von Dämonen und ich weiß nicht, was alles an finsteren Gestalten rumläuft, mit denen er uns das Leben schwer machen will. Und da finden wir eine Erklärung in Offenbarung 12, Vers 7 und in Vers 9.
Nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an, Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr, aber er unterlag und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drachen, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen.
Da seht ihr. Und der Luzifer, heißt der Engel, der ist im Himmel für den Lobpreis zuständig und der macht heute auch noch Lobpreis. Wenn ihr manchmal so satanische Bands hört, die heute auf der Welt, ich will keine Namen nennen, aber da gibt es also schlimme Titel, wenn man sie auch, und wo das, wie war das, manchmal spielen sie das rückwärts, gell? Dass man dann den Text versteht. Da hat wirklich Satan seine Finger drin und da müssen wir auch aufpassen.
Und verführt damit auch
ja,
die Menschen.
Natürlich. Ja, natürlich. Ja. Highway to Hell. Ja. Und das singen die Leute dann. Highway to Hell. Ja. Mann, ich will nicht in die Hölle. Der Engelsglaube, der darf nicht überbewertet werden. Wir dürfen die Engel nicht höher stellen als Jesus Christus. Und das ist etwas, was wir zum Schluss nochmal ganz klar rausarbeiten sollen. Wir haben die Engel als dienende Mächte gesehen. Sie sind nicht so hochgestellt wie Jesus und Gott. Sie sind ihm untertan, sie werden geschickt, sie haben die eigene Meinung, wenn wir das nochmal zusammenfassen. Und sie sind die dienstbaren Boten. Und
wir sind höher als sie.
Ja, selbst wir Menschen sind ja höher als sie, klar. Aber sie helfen uns und sie können uns aus Situationen heraushelfen und können uns auch die Augen öffnen. Das ist auch klar. Und sie können uns eben Prophetien geben, Wegweisung geben.
Ja, aber sie werden von Gott beauftragt.
So ist es, ja. Uns das zu sagen. Und da müssen wir jetzt, auch gerade Himmelfahrt müssen wir da sehen, wir dürfen den Heiligen Geist nicht auf die Seite stellen. Nein. Das ist genauso wichtig. Und da kommen wir ja in den nächsten Tagen drauf. Wir haben nächste Woche Himmelfahrt. Das ist ein eigenes Thema. Wir haben jetzt noch zum Schluss zwei ganz wichtige Bibelstellen, die beide etwas länger sind. Und die erste ist in Hebräer 1, und zwar die Verse 4 bis 14. Da wird klar verkündet, dass Christus allen Engeln weit überlegen ist. Diese Bibelstelle ist wirklich länger, aber ihr müsst genau zuhören, sie ist wichtig.
4 bis 14. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Oder hat Gott je zu einem von den Engeln gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? An einer anderen Stelle sagt Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und dort, wo die Rede davon ist, dass Gott ihn, den Erstgeborenen, in unsere Welt einführt, heißt es, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Ja. Die Engel werden als Diener bezeichnet. Es heißt in der Schrift, Gott macht seine Engel zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen. Ja. Zum Sohn jedoch wird gesagt, dein Thron, o Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft.
Halleluja.
Du liebst das Recht, alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, o Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie er es bei keinem deiner Freunde getan hat. An einer anderen Stelle heißt es, du, Herr, hast am Anfang das Fundament der Erde gelegt. Und auch der Himmel ist das Werk deiner Hände. Mhm. Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt werden, alt wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie zusammenrollen wie einen Umhang. Sie werden ausgewechselt werden wie ein abgetragenes Kleidungsstück. Du aber bleibst der, der du bist. Und deine Zeit wird kein Ende haben. Und Gott hat je zu einem Engel gesagt, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße gemacht habe? Nein. Die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt.
Das ist eigentlich die Zusammenfassung allem, was wir gesagt haben eben bisher. Und das ist ein wunderbarer Text. Und wenn ihr den nochmal nachlesen wollt, Hebräer 1, 4 bis 14. Und dann haben wir diese Eigenschaft, die insbesondere die gottesfeindlichen Mächte, die diese Mächte uns immer wieder traktieren, kann man sagen, ja, die sind von Jesus besiegt und entmachtet.
Amen.
Und wir müssen das nur immer wieder bekennen. Er hat sie ja schon besiegt und im Herzen müssen wir nicht sagen, oh wei, was ist jetzt wieder los, ich muss kämpfen. Nein, wir müssen das bekennen, dass diese negativen Mächte von ihm längst besiegt sind. Wie heißt es? Schemel unter seine Füße gestellt, haben wir in Hebräer eben gelesen.
Unter
die Füße werden sie gestellt. Unter Jesu Füße steht der Schemel, da hat er seine Füße drauf. Das Schlusswort ist heute in Römer 8, und zwar die Verse 37 bis 39.
Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.
Ja.
Amen.
Da braucht man gar nichts mehr zu sagen. Und die Engel, die da zitiert sind, sind die uns von der Liebe Gottes trennen. Das sind die bösen Engel, die vom Luzifer kommen. Die anderen sind uns wohlgesonnen und die müssen wir unterscheiden. Und am Ende kann man nur sagen, Jesus ist der Sieger und Jesus ist der Herr. Amen.
Amen.
Halleluja. Lass uns gemeinsam das Vaterunser sprechen.
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich segne euch im Namen des Herrn. Geht hin in seinem Frieden in die neue Woche. Die neue Woche, die uns Himmelfahrt beschert und uns daran erinnert, dass der Herr wirklich aufgefahren ist in den Himmel. Wir werden auch darüber am Donnerstag eine kurze Andacht halten. Herr, du bist der, an dem wir glauben, auf den wir vertrauen und der uns immer im Blick hat. Du wirst uns nie alleine lassen. Danke, Vater im Himmel. Danke, Jesus Christus. Danke, Heiliger Geist. Danke, dreieiniger Gott. Amen.
Amen.